als Ausgangspunkt dieses Gesprächs wollte ich gerne auf einen Soziologen eingehen, der dir ganz sicher bekannt ist, der nämlich einen sehr grundlegenden Text der Sozialwissenschaften geschrieben hat, nämlich Max Weber und die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus aus dem Jahr 1904/5. Und da beschreibt Max Weber so eine gesellschaftliche Entwicklung, die er als verzahnt mit der Herausbildung der kapitalistischen Arbeitsweise und auch dem Zeitalter der Aufklärung so verknüpft, also so einem positivistischen Denken der Berechnung auch. Und das Ganze beschreibt er dann als einen Rationalisierungsprozess von Gesellschaften im Sinne von einer rationalen Lebensführung, genau, und auch so einem ja sehr zentralen Bestandteil des Berufes im Leben oder einer sehr zentralen Rolle des Berufes im Leben bei gleichzeitigem Verlust von Religion als zentraler Bestandteil von Weltanschauung, Welterklärungsansätzen. Genau, und das Ganze beschreibt Weber dann oft auch mit den Worten der Entzauberung der Welt. Und das ist ja so ein bisschen ein zentrales oder spezifisches Moment, was so moderne Gesellschaften ausmacht. Und ich habe jetzt in einem Vortrag von dir gehört, dass du auch diese ganze Esoterikbewegung teilweise so ein bisschen als Antwort auf diese moderne Bewegung, nenne ich das jetzt mal, beschreibst. Deswegen wollte ich dich zu Beginn kurz bitten, nochmal diesen Zusammenhang vielleicht darzustellen. Also noch nicht den Zusammenhang jetzt zu den rechten Bewegungen, sondern erstmal dieses Moment, das ich gerade versucht habe zusammenzufassen, was eigentlich in dieser Zeit, wo man von einer Modernisierung vielleicht von Gesellschaften spricht, was da so das Spezifische ist, dass du das einfach nochmal so ein bisschen genauer nachzeichnest.
Mit dem Beginn der Industrialisierung ist eine enorm tiefe Erschütterung durch das Bürgertum gegangen, weil man auf einmal gemerkt hat, dass alles, was vorher galt, gesellschaftliche Strukturen, das menschliche Zusammenleben, die Arbeitswelt, die Familien, komplett in Frage gestellt worden sind. Und das ist eher eng verbunden gewesen mit der Hoffnung eigentlich, dass die Aufklärung ja eine rationale, eine bessere Welt schaffen würde. Und das trat nicht ein. Und man merkte die Brüche. Und man redet da in diesem Kontext schon sehr früh davon, dass es ein Reflektivwerden der Moderne gegeben hat, die sich unter anderem auch darin ausgedrückt hat, dass es eine Hinwendung zur Transzendenz, zur Spiritualität als Lösung wiedergegeben hat. Dass man quasi die Entzauberung der Welt wieder verzaubern wollte. Und dort sind dann schon in diesen Zeiten die ersten größeren esoterischen Strömungen in der Mitte der Gesellschaft zum Tragen gekommen. Man hat sich mehr und mehr spirituellen Konzepten und Ideen hingewendet, vor allem beispielsweise der Theosophie. Und da hat man dann versucht, für sich sozusagen seinen Platz in der Welt wiederzufinden. Und da merkte man mit der Zeit aber, dass das gar nicht sozusagen so einfach ist, weil tatsächlich in diesen esoterischen Konzepten auch bestimmte andere Welt- und Menschenbilder zum Tragen kommen, die später dann eben auch dazu geführt haben, dass ein Teil dieser Bewegung beispielsweise dann auch nach rechts gedriftet ist, beziehungsweise ein Teil dieser Bewegung sofort nach rechts gedriftet ist, weil sie dann vermeintliches Germanen- und Heidentum für sich neu entdeckt haben, eine germanische Mystik, und damit wollten sie sozusagen eine Respiritualisierung der Gesellschaft und der Welt und für sich selbst hinbekommen. Und da beginnen sofort eigentlich auch die Ambivalenzen, dass es nicht nur emanzipatorische spirituelle Konzepte gegeben hat, sondern eben auch rückwärtsgewandte Konzepte. Und hier ist bis heute eigentlich das Spannungsfeld, das wir jetzt eben auch gerade bei den Protesten bei der Pandemie sehen, dass da eben dann auch Leute zusammenkommen, wo man am Anfang denkt, wie geht das eigentlich? Wie können die zusammen auf die Straße gehen? Die sind doch ganz unterschiedlich, die haben ganz andere Weltvorstellungen. Nein, dieser Gedanke, dass der Mensch entfremdet wird in der Moderne, finden wir sehr, sehr früh im linken und rechten Denken. Und das ist auch der Grund, warum beispielsweise bis heute in diesen Bereichen Spiritualität und Ökologie immer wieder diese Ambivalenzen aufkommen und eben auch die Allianzen auftauchen können.
Mhm. Und kannst du vorher aber vielleicht doch noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, inwiefern ja diese Unsicherheitserfahrung in der Moderne, also was, wo die genau herkommt und wie die sich auswirkt? Also dass das eine Reaktion, diese esoterischen Bewegungen oder spirituellen Bewegungen eine Reaktion darauf sind, ja, lässt sich, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man noch ein bisschen genau verstanden hat, was eigentlich in diesem Prozess der Modernisierung alles weggefallen ist, jetzt im Vergleich zu vormodernen Gesellschaften. Also genau, was macht diesen Prozess noch genau aus?
Ja, in der modernen Gesellschaft ist eigentlich der einzelne Mensch komplett eben als einzelnes Individuum. Und das war genau ein Phänomen, was so eigentlich in seiner Tragweite weder gedacht war noch gelebt wurde. Man hatte ganz hierarchisierte Gesellschaftsformen, man hatte ganz klar zugeschriebene Rollen. Und mit der Moderne begann quasi die Entfremdung des Menschen von sich selbst, von seiner gruppenbezogenen Gemeinschaft bis hin eben auch zu seiner Geschichte und zu seinen Traditionen. Und das ist genau der Punkt, wo dann gesagt worden ist, nein, ich bin nicht nur der Mensch, der konsumiert, ich bin nicht nur der Mensch, der in der Arbeitswelt steht, sondern ich bin ein ganzheitlicher Mensch und ich möchte diese Ganzheit auch erleben und erspüren. Und ich hoffe, wenn ich das so ausdrücke, wird auch deutlich, dass es erstmal ein Grundbedürfnis ist. Das ist noch kein Vorwurf. Ich finde es auch in dieser Debatte immer sehr schwierig, dass sehr schnell, wenn gesagt wird, da ist jemand religiös, spirituell, dass dann gleich gesagt wird, naja, das ist ja kein Wunder, dass der dann sozusagen abdriftet. Es gibt vielleicht ein Grundbedürfnis von Spiritualität und Religiosität, die ist damals sozusagen aufgebrochen und dann hat man versucht, sich wieder zu finden, die Entfremdungen aufzuheben. Den Gedanken findet man übrigens auch schon bei Karl Marx. Karl Marx formuliert das auch sehr vorsichtig. Er redet zum Beispiel eben auch vom Opium des Volkes als in der Form der Religion. Und mit diesem des Volkes meint er eigentlich auch, es ist das eigene Bedürfnis. Es ist nicht nur ein politisch instrumentelles Herrschaftsinstrument Religion, sondern es ist eben auch ein Grundbedürfnis anscheinend von Menschen, in sich sozusagen die Welt zu erklären, eben auch mit Glaubenskonzepten.
Ja, tatsächlich war das auch eine Frage, die ich nochmal so explizit an dich richten wollte. Also so diese Grundsatzfrage, ist der Mensch ein spirituelles Wesen, braucht er sowas wie einen metaphysischen Sinn, um sich die Welt zu erklären? Das hast du in dem Sinne jetzt schon bejaht. Kannst du das aber vielleicht nochmal irgendwie begründen? Oder da, also genau, warum eigentlich? Ich meine, man könnte ja auch sagen, vielleicht, dass Wissenschaft eine Art metaphysisches Konstrukt ist, wenn man das mal weiterspinnt und genau, oder warum reicht es sozusagen nicht aus, Menschen sich die Welt im Hier und Jetzt zu erklären?
Also ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt unterschiedliche Formen, wie man sich selbst die Welt erklärt, sein eigenes Sein und auch eben das Wissen des Endes. Einige haben überhaupt gar keine Probleme, das in einer rationalen, verwissenschaftlichten Welt sich zu platzieren, andere eben weniger. Und das, glaube ich, ist wirklich nicht per se negativ zu konnotieren, sondern wirklich erstmal zu sagen, nein, so ist es. Menschen haben offensichtlich religiöse Bedürfnisse, um sich selber zu verstehen, ihren Platz in der Welt zu verstehen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo mir zum Beispiel es in der Debatte sehr geholfen hat, sich eher auf Erich Fromm zu beziehen, der zwischen autoritärer und emanzipatorischer Religion unterschieden hat. Und schon die beiden Worte deuten es an. Es kann religiöse Konzepte geben, die Menschen befreien für sich finden, dass sie sich damit weiterentwickeln können, emanzipieren können. Andere Konzepte sind so hierarchisiert, dass man sich beispielsweise einem spirituellen Guru unterwerfen muss. Also man eben eigentlich nur einer Autorität hörig ist und dementsprechend dann eigentlich sich nicht weiterentwickelt. Und das, glaube ich, hilft für diese Debatten, auch wie wir sie aktuell führen, vielleicht ein bisschen weiter, nämlich zu akzeptieren, dass Religion, Spiritualität ein Bedürfnis von Menschen ist. Das heißt nicht, dass man beispielsweise dort George Lucas nicht folgen kann, wo er explizit herausarbeitet, dass die Zerstörung der Vernunft ein zentrales Element ist für eine faschisierte Gesellschaft. Aber auch er betont erstmal, dass es dieses Bedürfnis offensichtlich bei Menschen gibt.
Um jetzt nochmal auf das zurückzukommen, was du eingangs gesagt hast, also diese völkische Bewegung, sage ich jetzt mal, die dann eigentlich auch schon Anfang des 19. Jahrhunderts, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, anfing, die hat sich dann ja auch irgendwie in Abgrenzung zur Aufklärung so formiert und da sind dann verschiedene rechte Mythen entstanden. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer erzählen, was es so inhaltlich für Mythen gibt und inwiefern die so als Antwort auf diese Unsicherheit genau entstanden ist.
Ja, bei der Entzauberung der Welt hat es tatsächlich sehr früh schon Personen gegeben, die sich dann einem Germanen-Heidentum hingewendet haben. Weil dabei muss man auch schon gleich betonen, dass man eigentlich gar nicht sehr viel über die Religiosität des Heiden- und Germanentums weiß. Es ist sehr viel konstruiert und zusammengebaut, sage ich jetzt mit aller Vorsicht. Und da hat man dann versucht, sozusagen auch eben nicht nur sich selbst einen Platz zu finden, sondern eben auch eine Gemeinschaft zu konstruieren, eine uralt natürlich gewachsene Gemeinschaft, die es zu schützen und zu bewahren gelte. Da redete man dann auch von den geistigen Ahnen, von denen man sich entfremdet hätte durch die moderne Welt. Und bei den harten Argumentationen hieß es dann eben auch gleich, dass fremde Götzen, fremder Glaube sozusagen uns entfremdet hätte. Und da ahnt man schon, das geht gegen das Christentum, aber es geht vor allem gegen das Judentum. Und in dieser Kombination hat es dann tatsächlich eben auch die Position gegeben, dass die Moderne ein jüdisches Projekt sei, um die Menschen sozusagen zu beherrschen. Und da hat man dann beispielsweise den arischen Mythos entgegengestellt, wo es dann versucht worden ist, ja, herzuleiten, dass der Arier eben der Kulturschaffende schon immer in der Welt gewesen wäre und. Innerhalb dieser völkisch-heidnischen Bewegung oder völkisch-religiösen Bewegung, es hat natürlich in dieser Bewegung unglaublich verschiedene esoterische, spirituell motivierte Konzepte gegeben. Ein zentrales ist damals sehr früh gewesen die Theosophie. Helena Petrovna Blavatsky hat die Theosophie im Wesentlichen entwickelt und sie hat unter anderem aber eben auch eine Wurzelrassentheorie entwickelt, wonach es eben ja höher- und minderwertige Wurzeln, Rassen geben würden von Menschengruppen. Und sie hat unter anderem dann auch sehr früh postuliert, dass es eben auch ein berechtigtes Absterben von Rassen geben würde. Beispielsweise dann eben auch von Menschenrassen, wie sie das dann genannt hat, Wurzelrassen, wo wir eigentlich sagen würden, die sind alle in Entwicklungsländern, wie es damals hieß. Und damit hat sie dann eben auch begründet, dass es völlig normal sei, dass bestimmte Menschengruppen aussterben würden, weil quasi das Karma es bestimmt hätte, ihr Schicksal sei abgelaufen. Dieser Mythos ist tatsächlich enorm verbreitet gewesen in verschiedenen anderen esoterischen Gruppen, im Übrigen auch in der Anthroposophie. Rudolf Steiner war ja unter anderem erst bei der Theosophie und hat aus der Theosophischen Gesellschaft in Deutschland dann eben die Anthroposophische Gesellschaft entwickelt und hat einzelne Konzepte auch aus der Theosophie übernommen, wie unter anderem die Wurzelfassentheorie. Das ist auch einer der Gründe, warum es immer wieder sehr, sehr lange schon eine sehr harte Debatte gibt, inwieweit es rassistische Positionen bei Rudolf Steiner in den zentralen Schriften gibt.
Jetzt hatten wir vorhin ja diese esoterischen Bewegungen, völkischen Bewegungen beschrieben als eine Antwort auf eben diese Unsicherheit und vielleicht auch auf diese Entfremdung des Menschen von seiner Gemeinschaft. Ich habe mich da jetzt gerade in dem Zusammenhang gefragt, inwiefern es da vielleicht auch um sowas wie Identitätsverlust geht, also ob das vielleicht auch eine Antwort sein kann, quasi wieder neue Identitäten zu konstruieren für sich selbst.
Ja. Der Begriff Identität ist dort zentral, aber ist nicht in dem Kontext gewesen, wie wir ihn heute beispielsweise aktuell diskutieren. Natürlich war mit Entfremdung des Menschen vom Menschen auch gemeint, dass er sozusagen aus seinen Werten und Traditionen, aus seinem Lebensraum entfremdet würde. Und das müsste aufgehoben werden. Wir haben eine unglaublich tiefe Sehnsucht innerhalb diesen spirituellen und esoterischen Konzepten, wo man wirklich sagen muss, sie wollen in eine vormoderne Welt. Ich finde im Übrigen ist auch immer sehr interessant, dass bei den Reinkarnationskonzepten beispielsweise auch immer wieder dann Personen sagen, sie waren früher was Besonderes, ja, oder. Und die meisten, die ich zumindest kennengelernt habe in dem Bereich, waren keine Personen, die unter anderem sagen, naja, ich war früher einfach nur Stallknecht, ja, sondern man war immer schon was Besonderes. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo man wirklich merkt, es geht eben nach einer Sehnsucht nach einer geschlossenen, harmonischen Welt, einem ganzheitlichen Verbundensein mit allem, was man als Welt ausmacht, mit den Energien, mit den Strömungen, mit der Wärme. Und das ist tatsächlich eben der Punkt, wo man dann eben sieht, wir reden eigentlich hier von tiefen Grundbedürfnissen von Menschen, die eben in einer modernen Welt sich nicht erfüllt sehen. Das ist im Übrigen wirklich auch gerade die aktuelle Debatte bei den, hier sei es neu, das ist im Übrigen auch ein Aspekt, der gerade sehr massiv diskutiert wird, meines Erachtens auch zu Recht, dass nämlich die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen von einem großen Teil von solchen Menschen getragen werden, die zutiefst verunsichert in dieser modernen Welt sind und jetzt auf einmal ahnen und befürchten und daran glauben, dass diese Welt sozusagen mehr und mehr noch rationaler würde, noch mehr Kälte ausstrahlen würde, noch mehr Bevormundung, eben noch mehr Diktatur, weswegen sie auf die Straße gehen, weil sie eben eine ganzheitliche, harmonische Welt suchen. Es ist ja nicht ohne Grund, dass dort von Liebe, Herzensliebe, dass dort auch verschiedene esoterische Schriften auf einmal rezipiert werden in den Reden oder darauf angespielt werden. Da merkt man eben, das hat eine ganz tiefe Verwurzelung und das beginnt tatsächlich Anfang des 19. Jahrhunderts, diese Verunsicherung und Besorgung.
Jetzt betrifft uns diese Verunsicherung ja im Prinzip eigentlich alle. Was gibt es denn da noch für Umgangsstrategien, damit die jetzt vielleicht nicht von Corona-LeugnerInnen oder anderen rechten Bewegungen ausgehen? Wieso nimmt das immer diese oder oft diese Richtung an, nach so einer völkischen, rückwärtsgewandten Gemeinschaft zu suchen? Also gibt es da auch andere, ja, Strategien, die sich beobachten lassen?
Naja, der Großteil der Bevölkerung, auch wenn man sieht, dass jetzt aktuell gerade der Zuspruch zu den Corona-Maßnahmen sinkt, aber der Großteil der Bevölkerung ist doch wirklich eher sehr skeptisch gegenüber diesen Skeptikern. Man ist doch eher bereit zu sagen, Moment mal, die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind so, dementsprechend wird gehandelt, dementsprechend sollten wir uns verhalten. Aber wir erleben eben beides. Wir erleben halt Menschen, die sagen, okay, uns hilft hier die Wissenschaft. Da kann man trotzdem auch wissenschaftskritisch sein. Und dann gibt es eben diejenigen, die wirklich denken, die Wissenschaft ist das Herrschaftsinstrument, um uns zu beherrschen. Und beides ist aktuell zu erleben. Und nur weil die Skeptiker und Corona-Leugnerinnen lauter sind, heißt das noch lange nicht, dass sie wirklich mehr sind. Fakt ist eher, dass wir gerade doch erleben konnten, dass viele Menschen jetzt auch noch mal wahrnehmen, wie Wissenschaft funktioniert. Auch in Talkshows haben wir das sehen dürfen. Ich fand es zum Beispiel sehr interessant, wie ein renommierter FDP-Politiker sich maßlos aufregte, dass ein Wissenschaftler eine Woche vorher das gesagt hat und eine Woche später das sagt. Und dann ein Wissenschaftler ihm höflich erklärt, naja, das sei Wissenschaft. Das waren die Erkenntnisse, wir haben weiter geforscht und wir haben neue Erkenntnisse. Also sind wir bereit, eben der Wissenschaftslogik folgend unsere Strategien zu ändern. Und das erleben wir auch gerade, dass tatsächlich eben spürbar wird, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert, was viele Menschen, glaube ich, vorher gar nicht so sehr wahrgenommen haben.
Ich wollte noch eine Theoretikerin oder ja vielleicht besser materialistische Feministin einbringen, nämlich Silvia Federici, die ihr Buch, ich glaube auch das letzte Buch, nämlich gerade auch genannt hat, Die Welt wieder verzaubern. Hast du, glaube ich, auch ähnlich auch verwendet. Und ich habe da gerade eben noch mal so ein bisschen reingelesen. Und sie schreibt letztlich eigentlich, dass, also sie sieht ein hohes Potenzial in Kämpfen weltweit von Frauen vor allem, weil es da häufig eben um Kämpfe im Bereich von reproduktiver Arbeit geht. Und reproduktive Arbeit dann eben in diesem Sinne, also oft ist es dann Subsistenz, Landwirtschaft, Bildung, Kindererziehung, dass sie dann sagt, in genau diesen Arbeiten und Kämpfen darum entstehen dann wieder kooperative menschliche Beziehungen. Und ja, und das ist sozusagen ihre, das ist das, was sie meint, mit die Welt wieder verzaubern, dann eben auch in Anlehnung an Max Weber, der ja genau sagt, wir haben uns alle voneinander entfernt, von unserem eigenen Menschsein, von anderen Menschen und auch von unserer Arbeit. Ich wollte dich da, glaube ich, fragen, zum einen kannst du natürlich was dazu sagen, was du davon hältst, und zum anderen, vielleicht hast du ja auch einen Verzauberungsvorschlag für uns.
Naja, auch mit aller Vorsicht gesagt, tatsächlich ist es ja so, dass wir eigentlich eine dritte Lebensreformbewegung erleben. Wir haben die Lebensreformbewegung, die wir Anfang des 19. Jahrhunderts hatten, wo wir schon rechte und linke Positionen erleben konnten. Aber man kann das vielleicht auch nochmal ganz deutlich sagen, die Bedürfnisse, ja, nach einem kollektiven Leben, nach einem gemeinschaftlichen, gleichberechtigten Handeln, einer Wertschätzung von allen Menschen zueinander, ist ja auch ein Bedürfnis, was eben erfreulicherweise eigentlich das Grundkonzept von linken Ideen ist. Und wir haben dann ja eben diese tiefe Sehnsucht dann aufbrechend, meiner Meinung nach, in der zweiten Lebensreformbewegung in den 70er Jahren, wo wir dann nämlich als parteipolitische Ausformung die Grünen haben. Aber was sind dort alles für Lebensentwürfe probiert worden, miteinander besser klarzukommen? Der Psychoboom, den man damals gehabt hat. Oder auch die Selbsterfahrungsprojekte, die es gegeben hat. Und genau das erleben wir heute auch. Aber wir erleben bei diesen Pandemieprotesten, dass tatsächlich hier jetzt Leute dann nach rechts affin mehr sind. Und das ist, glaube ich, der zentrale Unterschied gerade aktuell. Aber diese Sehnsüchte nach Verzauberung, nach Harmonie, nach einer Welt jenseits von Kälteströmen, sind, glaube ich, unglaublich tief. Und sie sind auch tatsächlich die großen utopischen Gedanken. Und ich glaube, dass hier in Kooperationen, sei es im kleineren Rahmen, im größeren Rahmen, sehr wohl eben eine Verzauberung hoffentlich zu erreichen ist, weil man eigentlich vielleicht auch das Wunder von Menschsein eigentlich gar nicht mehr so wertschätzt. Und vielleicht ist das ein Gedanke, wie ich zum Beispiel von Tokotronic einen Satz im Kopf habe, pure Vernunft darf niemals siegen. Ich würde es einfach nur ergänzen, blanker Irrsinn aber auch nicht. Und da drin sehe ich die Ambivalenz, ja, den Mut zu haben, unvernünftig zu sein, zu auszuprobieren, aber dann rational zu schauen, was bringt es uns? Bringt es uns das als Menschen weiter? Bringt es uns das als Gruppe weiter? Und da habe ich eher das Gefühl, da wird doch gerade viel, viel mutiger auch versucht, wieder neue Wege zu gehen, als vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren.